Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Die Verantwortlichen für diese Woche haben sich ein fantastisches Thema ausgesucht. Ich habe das gestern schon erläutert. Umkehr. Wir haben gestern Abend die Geschichte von dem König Manasse gehört, der erst so ein fürchterlicher Götzendiener war. Und der dann erkennt, dass Gott ihn bestraft hat und dann umkehrt und dass er sein Leben in Ordnung bringt. Wir hatten das überschrieben, ein König kehrt um. Heute machen wir es eine Stufe tiefer. Heute geht es nicht um einen König, heute geht es um einen Finanzminister, der umkehrt. Eine ganz fantastische Geschichte aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 8. Ich möchte uns als Predigtext lesen, die Verse 26 bis 39. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Jesaja 53, Vers 7 und 8. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber und von jemand anderem. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Der Kämmerer aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns heute Abend diese Umkehrgeschichte des Kämmerers aus dem Morgenland schenkst. Danke für dieses wunderbare Evangelium, über das wir jetzt die Predigt hören werden. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du durch diese Predigt zu einem jeden Einzelnen sprichst, hier in der Eishalle, aber auch zu denjenigen, die jetzt zugeschaltet sind. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in das Leben und in den Glauben eines jeden Einzelnen hineinsprichst, insbesondere zu den Menschen, die dir noch nicht gehören. Dass dies Wunder geschieht, Herr, dass wir deine Stimme vernehmen. Dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit für diesen Abend und für diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ein Finanzminister kehrt um. Und ich habe so einen Untertitel: Ein geistlicher Check-up. Ich bin vor einigen Wochen angeschrieben worden von einer Kfz-Werkstatt, wo ich häufiger mein Auto habe reparieren lassen, Ölwechsel machen lassen. Und die haben mir einen kostenlosen Check-up angeboten. Ich kann mein Auto hinfahren und dann kontrollieren die nochmal, ob alles in Ordnung ist. Die Reifen, die Bremsanlage, die Beleuchtung, die Radaufhängung, die Flüssigkeitsstände, meine Batterie, die Abgasanlage, ob alles in Ordnung ist mit meinem Auto. Machen die vollkommen, um sonst mal zu gucken, natürlich mit dem Hintergedanken, wenn sie was finden, dann rufen die mich an und dann lasse ich das erneuern. Aber dieser Check-up ist erstmal für mich kostenlos. Mein Fahrzeug wird nochmal durchgecheckt, prima Sache, wenn man vorhat, in den Urlaub zu fahren. Ich möchte heute Abend mit euch und Ihnen einen geistlichen Check-up machen. Ich möchte anhand dieser Umkehrgeschichte des Kämmerers aus dem Morgenland mit euch nochmal so gucken über wesentliche Dinge des Glaubens. Ist denn alles noch in Ordnung? Seid ihr überhaupt schon im Glauben? Oder gibt es irgendwelche Dinge, wo ihr nacharbeiten müsst? Ein geistlicher Check-up. Und ich habe so 5 Fragen mitgebracht, von denen aus ich diese Geschichte nochmal beleuchten möchte und gucken möchte, ob denn im Glauben alles in Ordnung ist. Erste Frage, sind wir auf dem Weg? Zweite Frage, lassen wir uns führen? Dritte Frage, stellen wir die Entscheidungsfrage? 4. Frage, studieren wir in der Schrift? Und 5. und letzte Frage, sind wir fröhlich? Ein geistlicher Check-up, ein Finanzminister kehrt um. Die erste Frage, wo wir uns prüfen wollen, ist, sind wir auf dem Weg? Das hier ist eine Weggeschichte. So geht das hier los. Siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltet, also der Finanzminister, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Der hatte 2000 Kilometer von Äthiopien auf den Weg genommen, war nach Jerusalem gekommen, jetzt war er wieder zurück. Und auf diesem Weg, wo er zurückgeht, da begegnet ihm der Philippus auf wunderbare Weise. Diese Wegereignisse, dieses Wegmotiv, die finden wir in der Bibel immer wieder bei Lukas. Also wenn er mal mit einem Theologen spricht und fragt, ja, wie ist denn so die Theologie des Lukas, des Evangelisten, was sind denn so seine Eigenarten, wenn die sagen, ja, das ist der Evangelist der Schwachen, der Frauen, aber ist auch der, der alles in seinen Geschichten durch Gottes Gnade auf einem Weg passieren lässt. Also schon die wunderbare Geburtsgeschichte, die wir erkennen, Lukas 2, Maria und Josef sind auf dem Weg, eben von Nazareth nach Bethlehem. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter sind übrigens ganz bekannte Weggeschichten vom barmherzigen Samariter. Da ist jemand unterwegs von Jericho nach Jerusalem und dann fällt er unter die Räuber und dann wird von 3 Leuten berichtet, 2 gehen weiter ihres Weges, einer unterbricht den Weg, nämlich der barmherzige Samariter. Der verlorene Sohn, das ist auch so eine Weggeschichte. Raus aus dem Vaterhaus, ganz weit weg in die Welt, und dann Buße, Umkehr, zurück ins Vaterhaus und auf dem Weg kommt ihm der Vater entgegen. Die Geschichte von Zachäus, Lukas 19, auch so eine Weggeschichte. Jesus kommt hinein nach Jericho und da begegnet ihm dieser Oberzöllner am Zaun, auf dem Baum sitzend. Oder die Emmaus-Jünger, die da aus Jerusalem weggehen halt und der Herr geht mit ihnen und auf dem Weg begegnet er ihnen halt. Oder der Apostel Paulus halt, als der die Gemeinde verfolgt, von Jerusalem nach Damaskus geht, auf dem Weg begegnet ihm Jesus. Also das ist so ein Motiv, kommt immer wieder vor, Wegmotiv bei Lukas. Und warum erkläre ich euch das jetzt nicht, dass ihr verstanden habt, ich habe so meine Einleitung ins Neue Testament richtig studiert. Nein, für Lukas ist es sogar so weit mit diesem Wegmotiv, er nennt die erste Gemeinde auch, die Christen, die des Weges sind. Das ist so ein Terminus technicus, also eine feststehende Beschreibung für Gemeinde. Für Leute, die zu Jesus gehören, sagt er immer wieder, die des Weges sind. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 9, als dieser Saulus zum Hohepriester geht, da heißt es, und er bat den Hohepriester um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Oder Apostelgeschichte 19 heißt es, erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Also immer wieder sagt Lukas zu den Christen, die des Weges sind. Das ist so eine Beschreibung. Christen sind auf dem Weg. Und zwar sind sie auf dem Weg, und jetzt gehe ich in die ganze Bibel, weg von Lukas, sind auf dem Weg der Frommen, nicht auf dem Weg der Gottlosen. Wenn ihr ein bisschen in der Bibel zu Hause seid, wisst ihr, dass im Psalm 1 das gesagt wird. Es gibt 2 Möglichkeiten, sein Leben zu gehen. Einmal auf dem Weg der Gottlosen, da wo die Spötter sitzen, oder auf dem Weg der Frommen. Das eine ist ein gesegneter Weg, das andere ist ein verfluchter Weg. Jesus nimmt dieses Motiv auch immer wieder auf. Also in der Bergpredigt beispielsweise spricht er davon, dass es einen schmalen Weg gibt, den Weg zum Heil ins himmlische Jerusalem, wo ewiges Leben auf uns wartet, aber eben auch den Weg der Verdammnis, der dahin führt, der ohne Jesus geht, letztlich in die Hölle. Der schmale Weg, der breite Weg. Paulus spricht davon in 1. Korinther 15, dass es einen Teil der Menschheit gibt, die auf dem Weg in die Herrlichkeit und Unverweslichkeit gehen, nämlich die, die an Jesus glauben, und die anderen, die in die Niedrigkeit, in die Verweslichkeit hineingehen, das sind die, die an Jesus nicht glauben. Also es ist immer wieder die Frage des Weges. Christen sind Menschen, die auf dem Weg mit Jesus sind, auf dem Weg in die Herrlichkeit, auf dem Weg ins himmlische Jerusalem, in den Weg der Vollkommenheit, auf dem Weg, wo es immer Hoffnung und Perspektive gibt. Und meine Frage ist jetzt, seid ihr auf diesem Weg, auf dem Weg der Frommen, auf dem schmalen Weg, der ins himmlische Jerusalem, ins ewige Leben führt? Ja oder nein? Gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du bist auf dem Weg mit Jesus oder du gehst deinen Weg ohne Jesus. Luther sagt das mal, der Mensch sei ein Reittier, er wird entweder vom Jesus Christus geritten oder eben vom Teufel. Aber du bist auf deinem Weg entweder mit Jesus oder ohne Jesus. Und das ist meine Frage heute. Bei dem ersten Punkt hier ist der Check-up, sind wir auf dem Weg? Und deshalb machen wir auch diese ganze Woche, um dafür zu sorgen, dass möglichst in Geising und umzu, so sagen die in Bremen zu den umliegenden Dörfern, Geising und umzu, dass die alle, die hier leben, auf dem Weg zu Jesus sind. Weil das ist unsere Aufgabe als Christen, das Menschen zu sagen, wenn ihr euren Weg ohne Jesus geht, dann seid ihr verloren. Das erkennt hier der Kämmerer. Der erkennt hier auf seinem Weg zurück in seine Heimat. Er war in Jerusalem gewesen, hat sich da alles angeguckt, hat er im Tempel angebetet und kehrt zurück, aber dass er letztlich auf dem falschen Weg ist. Er braucht Jesus, das erkennt er. Und dann kehrt er um und sagt nämlich, ich muss mich taufen lassen. Und in diesem ersten Punkt möchte ich vor allen Dingen die ansprechen von euch, die noch nicht auf dem Weg sind, die noch nicht Jesus Christus als Herrn ihres Lebens angenommen haben. Die sagen, ja, ich glaube vielleicht an irgendeinen Gott, irgendeine Macht, aber Jesus, nein, der ist noch nicht in meinem Leben. Dich möchte ich aufrufen, komm zu Jesus, übergib dein Leben Jesus. Wir werden nach der Predigt auch Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen, das öffentlich zu tun. Du kannst es auch zu Hause heute Abend machen, du kannst auch nachher nach der Veranstaltung mit einem der Verantwortlichen sprechen. Wichtig ist nur, dass du dein Leben Jesus übergibst und dass du auf dem Weg mit ihm bist. Da fragen die Leute immer wieder, ja, woran erkenne ich das denn, dass ich mit Jesus unterwegs bin? Ich gehe ja schon so lange in die Kirche, ich habe auch Konfirmandenunterricht gemacht. Bin ich jetzt bei Jesus, ja oder nein? Bin ich auf dem Weg mit ihm, ja oder nein? Was gibt es denn da für Erkennungszeichen? Ist ja also so, wenn jetzt in meiner Werkstatt mein Auto überprüft wird halt, da wissen die auch, also woran erkenne ich, dass mein Autoreifen abgefahren ist? Nicht? Da haben die ein Metermaß, ein Zentimetermaß, gucken rein, weniger als 2 Millimeter, müssen die Reifen runterhalten. Nicht? Also es gibt Kenngrößen bei so einem Auto-Check-up und es gibt auch Kenngrößen bei einem geistlichen Check-up, wo ich feststellen kann, bin ich auf dem Weg mit Jesus? Ja oder nein? Erste und wichtigste Kenngröße ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Ja oder nein? Das ist also nicht meine eigene Idee, so steht es in der Bibel drin, könnt ihr nachlesen. Alles, was ich sage, bitte in meiner Bibel nachlesen, bis auf das, was ich über Hollywood-Schaukeln sage, das steht nicht drin. Aber das steht in der Bibel halt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer er hat den Heiligen Geist, außer du bist auf dem Weg mit Jesus. Natürlich kann jeder von uns mit den Lippen sagen, Jesus ist der Herr. Aber mit dem Herzen ist eine ganz andere Sache, das ist wie mit der Liebe. Also ich kann sagen, ich liebe diesen Stuhl. Aber ich liebe diesen Stuhl gar nicht, der ist mir vollkommen egal, ich bin froh, drauf zu sitzen. Ich liebe meine Tochter, meine Frau, das weiß ich. Aber das ist etwas, das können wir nur sagen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und dann kannst du dich prüfen, ist Jesus der Herr deines Lebens? Weißt du, dass er auferstanden ist, dass er lebt? Ja oder nein? Sagst du nein, bist du nicht beim Heiland. Andere Kennzeichen dafür, dass du auf dem Weg mit Jesus bist, ist, leidest du mit ihm. Das ist so ein altes Wort aus der Erweckungsbewegung, wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Also, wenn du auf der Arbeit bist, im Studium oder bei dir im Freundeskreis und irgendeiner erzählt einen schmutzigen Witz über Jesus und du kannst von ganzem Herzen darüber lachen, kann ich dir eins sagen, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann wird in dir was passieren. Genauso, wenn einer deine Mutter beleidigen würde, da passiert etwas in dir, wo was rebelliert, wo du sagst, das geht nicht anders, einer den Heiland beleidigt. Wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Oder wenn du da eine Nachricht bekommst, in Nigeria haben sie wieder eine Kirche in die Luft gejagt, da sind so viele Menschen, so viele Christen gestorben, das trifft dich auf einmal. Da merkst du, das ist der Heilige Geist, weil du ja mit diesen Menschen verbunden bist im Leib Christi. Andere Kenngröße für mit auf dem Weg mit Jesus sein, ist, hast du persönliche Sündenerkenntnis. Der Weltmensch, der hat nie Schuld. Das waren immer die anderen Schuld. Mein Elternhaus, der andere hat mir die Vorfahrt genommen, dieser Jesus. Aber der Christ, der hat etwas, dass er erkennt, ich bin Sünder und ich habe Schuld. Könnt ihr auch gucken, wie sieht das bei euch aus? Anderer Punkt ist beispielsweise die Heilsgewissheit. Das gehört auch zum Christsein dazu. Also wenn ich auf dem Weg mit Jesus bin, dann geht es für mich ins himmlische Jerusalem. Und dann weiß ich, dann hoffe ich nicht, dann spekuliere ich nicht, dann weiß ich, was passiert, wenn hier das Herzchen aufhört zu schlagen. Dann habe ich ewiges Leben. Halleluja, dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich die Herrlichkeit erreicht. Heilsgewissheit ist etwas ganz Wichtiges. Anderer Punkt ist Freude, komme ich ganz zum Schluss dazu. Das sind so Kenngrößen, da kann man gucken. Und da weiß man ganz genau, ich bin Kind Gottes, ich gehe mit Jesus, ich bin auf seinem Weg oder ich bin es nicht. Und noch einmal bei diesem Punkt, wenn ihr nicht auf dem Weg mit dem Heiland seid, dann rufe ich euch im Namen Jesus Christus zu. Lasst euch von Jesus retten. Kommt vom breiten Weg runter, von dem Weg der Gesetzlosigkeit, der Unfrommen, auf das ihr auf den schmalen Weg kommt, der in die Ewigkeit führt. Ein zweiter Check-up. Lassen wir uns führen. Der Philippus wird hier knallhart geführt, also in ganz wunderbarer Weise. Es gibt kaum eine Geschichte, wo ein Gottesmann intensiver geführt wird wie Philippus. Der Geist führt ihn in die Wüste und dann spricht der Geist auch noch zu Philippus, da zu dem Wagen musst du hingehen. Und dann, als alles erledigt ist, dann nimmt Gott ihn auch und entrückt ihn nochmal. Ganz fantastische Geschichte. Er wird geführt. Und das geht nicht nur dem Philippus so stark, wie hier ist es kaum anderswo in der Bibel, aber das erleben alle Leute halt, die zu Jesus gehören, dass sie geführt werden. Also Hananias im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 9, als da der Paulus sich bekehrt hat, also noch Saulus heißt, da ist er ja blind und weiß gar nicht, was passiert. Der kriegt einer in Damaskus mit Namen Hananias einen Befehl. Da sagt Gott ihm, du musst da und da hingehen, in das und das Haus, und da ist ein Saulus, und dem musst du die Hände auflegen, den musst du sehend machen. Da sagt der Hananias noch, kleiner Fehler, Gott hier, das ist so ein ganz mieser Typ hier, den kannst du nicht gemeint haben. Gott sagt dann nix, genau den habe ich auserwählt, mach du mal, wozu ich dich jetzt hier bestellt habe. Macht er dann auch, und der Hananias weiß, was er machen durfte, dass er an diesem wertvollen Werkzeug hier Saulus so wirken durfte halt. Aber der wird auch klar geführt. Oder denken wir, als Paulus dann auf der ersten Missionsreise ist, da spricht der Geist ganz klar zur Gemeinde, ihr müsst die aussenden, Barnabas und Saulus halt, dass sie losgehen halt. Auch auf den Missionsreisen werden sie immer wieder klar geführt. Und auch nicht nur in der Apostelgeschichte, Mose hat ganz klare Anweisungen bekommen, wie er zu gehen hat. Selbst bei Adam und Eva, die kriegen gesagt, nicht von diesem Baum essen, die werden klar geführt, sie halten so nicht nur nicht dran halt. Die Propheten, die Könige, alle Männer und Frauen der Bibel wurden geführt von dem lebendigen Gott, und auch heute noch führt Gott klar und eindeutig. Problem ist, dass die Menschen sich häufig nicht führen lassen wollen. Übrigens auch mein Gebet vor jeder Predigt, denken die Leute auch, der Latzl hat nichts anderes drauf. Ich bete immer wieder, Herr, um seinen Geist, dass er uns führt in der Predigt. Also ich befehle mich immer wieder der Führung an. Das ist übrigens auch mein Lebensmotto, Psalm 37,5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Da fragen mich die Leute immer wieder, ja, wie funktioniert denn das? Also wenn Gott zu mir sprechen würde, wie eben zu diesem Philippus oder zu dem Hananias, dann würde ich ja, aber ich höre seine Stimme nicht. Und da muss man gucken, dass Gott, seit es dieses Buch gibt, die Bibel, seinen geoffenbarten Willen anders zu seinen Leuten spricht, als es noch in der Zeit war, bevor es die Bibel gibt. Also wenn du Gottes Weisungen und Wegführungen befolgen willst und hören willst, dann gibt es für dich einen Fünfer-Schritt. Und der erste Schritt, das ist der wichtigste, du musst gucken, was sagt mir Gottes Wort. Wir sind in einer besseren Situation als der Philippus, in einer besseren Situation als der Hananias. Wir haben Gottes heiliges und lebendiges Wort. Und das sagt uns, wie wir zu gehen haben. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und ganz praktisch, also wenn ich Seelsorge mache mit Leuten, dann kann ich meistens 90% der Fragen, die die Leute haben, direkt damit lösen, mit dem, was in der Schrift steht. Ich hatte vor einigen Jahren Besuch in Bremen, kommt da so ein Jungunternehmer, so richtig dynamischer Typ zu mir, erste, was er macht, schiebt mir 500 Euro rüber, sagt, Herr Latzl, das ist für die Stunde, die ich jetzt brauche halt, ich habe eine Frage an Sie. Hat eine Bomben-Ehefrau halt nicht, aber die Sekretärin, die ist noch einen Tack schärfer halt nicht und sieht so gut aus und die hat er sich verliebt halt nicht. Kann er jetzt mit der Sekretärin zusammenkommen? Habe ich mir erstmal die 500 Euro zurückgegeben, sage ich, brauchen wir keine Stunde für, können wir sofort machen halt. Nein, bei der Frau bleiben steht eindeutig in Gottes Wort, du sollst nicht Ehe brechen, Bums. Ja, aber, nix aber, sage ich. Wenn Sie nach Gottes Wort fragen, der wollte ja hören, was Gott sagt, das konnte ich ihm direkt klar sagen. Und ganz, 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 ganz viele Dinge, die erledigen sich sofort so schnell, wenn man Gottes Wort kennt. Das Lesen, ganz wichtig. Und nicht nur, dass ganz viele Gebote da drin stehen, sondern auch, wenn ich regelmäßig in Gottes Wort lese, ich komme gleich noch mit einem Extrapunkt dazu, werde ich immer wieder sehen, wie Gott mich anspricht und mir ganz klare Führung im Leben gibt. Nicht nur sagt, was ich zu tun habe, sondern mir auch Trost zuspricht, mir auch mal ein Warnschild vorstellt. Ganz wichtig. Also das ist das Erste und Wichtigste, was sagt mir Gottes Wort. Das Zweite, wie Gott mich führt, ist, was hätte Jesus getan? Das ist die zweite Frage. Also wenn du Führung durch Gott haben willst, erst fragen, was sagt mir Gottes Wort? Und wenn du da keine eindeutige Antwort kriegst, dann ist, was hätte denn Jesus in meiner Situation getan? Um das aber zu wissen, muss man natürlich wissen, was im Wort drin steht. Wir kommen immer wieder bei allen Punkten auf das Wort zurück. Was hätte Jesus getan? Habe ich eine Zeit lang einen Konfirmandenunterricht gemacht. Da kriegten die Konfirmanden dann für 4 Wochen so ein Bändchen. Da stand dann drauf, WWJD, what would Jesus do? Und dann sollten die einfach mal 4 Wochen versuchen, so zu leben, wie Jesus gelebt hätte, was der getan hätte. Also das ist ganz spannend, was sie dann erzählen. Also manche machen da gar nicht mit, die sagen so, komm, lass den Latzel mal. Aber dann die im Glaubenssinne das versuchen halt. Ich weiß noch, dann sind da so 2 Mädchen gekommen und gesagt, ja Olli, wir sind dann aus dem Konfirmandenunterricht, da war draußen ein Bettler, haben wir dem direkt erstmal schon mal das ganze Geld gegeben, was wir hatten halt. Ne? Zu sagen, ganz anderes, das haben wir nicht mehr ausgegeben hier für irgendwelche Schuhe oder sonst irgendwas, nicht alles weg. Also was hätte Jesus getan? Und wenn du Führung haben willst, dann einfach gucken, was hätte denn Jesus in dieser Situation getan? Das Dritte, was ich immer wieder sage, wenn du von Gott geführt wirst, was sagt mir denn mein Verstand? Gott sagt in der Bibel, seid nicht wie Rosse oder Maultiere, die ohne Verstand sind. Oder 2. Timotheus 2, bedenke, was ich dir sage, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben. Es gibt Dinge, die können wir mit unserem normalen Menschenverstand lösen, wenn wir wissen wollen, wie Gott uns führt. Also kommt vor einiger Zeit jemand zu mir und sagt und erklärt mir, er würde nicht mehr zum Arzt gehen, weil er jetzt so tief im Glauben wäre, er würde jetzt immer auf Wunderheilungen hoffen und er würde dann so gesund werden. 4 Wochen später war es tatsächlich so, dass er so furchtbare Zahnschmerzen bekommen hat und gebetet hat, nicht? Und ist er schließlich doch zum Zahnarzt gegangen halt, nicht? Und das war für ihn eine Glaubenskrise. Da habe ich mir erklärt, das ist keine Glaubenskrise, du hast das nur vollkommen falsch angegangen, du hast nicht deinen Verstand benutzt. Gott hat uns die Segnung gegeben halt. Und wenn ich Zahnschmerzen habe, dann bete ich, Gott hilf mir, aber da gehe ich trotzdem zum Zahnarzt und kann hinterher auch sagen, danke Herr, dass du mir geholfen hast halt. Es gibt Leute, die werden wirklich vollkommen untüchtig im Glauben, weil sie alles denken, jetzt muss Gott mir ein klares Zeichen geben. Wenn ich dann aufstehe, zuerst mit dem rechten oder mit dem linken Fuß, soll ich blaue oder gelbe Socken an? Also das ist halt Schwachsinn, darauf kommt zum Glauben nicht an. Deshalb auch den Verstand als Christen einstecken. Das ist das Dritte. Ein Viertes, wenn wir uns von Gott führen lassen wollen, was sagen uns denn die Geschwister im Glauben? Wenn wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir sagen, Gottes Wort haben wir gelesen, studiert, ich habe keine klare Antwort, ich habe geguckt, was Jesus getan hätte halt, ich habe auch meinen Verstand bemüht, ich komme nicht weiter, dann bitte geht zu gläubigen Brüdern und Schwestern und fragt die. Der große Calvin, als der heiraten will, der wusste auch nicht so recht, wie es denn werden sollte. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist zu seinen Brüdern gegangen, hat gesagt, sucht ihr mir eine Frau aus. Das haben die gemacht und der hat mit seiner Frau Idlette eine wunderbare Ehe geführt halt. Also ich sage jetzt nicht, lasst euch von euren Freunden oder gläubigen Brüdern halt die Frau aussuchen, das nicht halt, oder den Ehemann zu sagen. Aber in vielen Dingen ist es wichtig, wenn man mit Brüdern spricht, die Dinge geistlich beurteilen können. Das ist was ganz Wichtiges. Also da hinzugehen, zu Brüdern, zu Schwestern, sich beraten zu lassen. Und ein Fünftes und Letztes, wie Gott uns führt, das sind tatsächlich die ungewöhnlichen Botschaften, die Gott gibt. Gott kann auch durch Träume sprechen. Davon berichtet die Bibel, ob das nun bei Josef gewesen ist, bei Saulus gewesen ist. Gott tut das auch, aber das müsst ihr immer wieder verifizieren an der Schrift. Nochmal, der 5. und letzte Punkt ist der unwichtigste. Das Wichtigste ist der 1. Punkt, was sagt mir Gottes Wort? Dann, was hätte Jesus getan? Was sagt mir Gott durch meinen Verstand? Was sagen mir Geschwister im Glauben? Und als letztes wirklich dann, was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Aber eine Botschaft von Gott wird nie dem Wort Gottes widersprechen. Halt. So nach dem Motto, ja, aber Gott hat mir im Traum gesagt, ich darf dann doch mit meiner Sekretärin zusammen sein. Dann wissen wir, das ist nicht von Gott, das ist ein anderer Geist, der kommt. Wenn, muss das wirklich mit der Bibel kompatibel sein. Das, wie gesagt, so ein 5er-Schritt, wie Gott uns führt. Und wichtig bei dem Ganzen, immer wieder beten, 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 beten. Gott, führe du mich auf deinem Weg. Und wenn ihr dann eine Entscheidung getroffen habt bei der Wegführung, dann sagt ihr, Herr, wenn die falsch sein sollte, dann mach du bitte die Tür zu, versperr du mir den Weg. Das macht Gott dann auch. Lass mich dann keinen Meter hier weitergehen. Aber wenn er die Türen aufmacht, dann dürft ihr da weitergehen. Und das ist etwas ganz Wichtiges zu sagen halt, so können wir uns von Gott führen lassen. So kann er wirklich unseren Weg bestimmen, genauso wie er es bei Philippus getan hat. Und das ist meine Frage an dich, wie ist das denn bei deiner Lebensführung? Wer entscheidet denn da? Sind es so deine eigenen Dinge? Oder ist es so tatsächlich, dass du sagst, ich lasse mich von Gottes Wort führen. Ich lasse mich von dem führen, was Jesus getan hätte. Von dem, was mir Brüder und Schwestern sagen, was mir mein klarer Menschenverstand sagt oder was mir Gott die spezielle Dinge sagt. Und ich möchte euch Mut machen, euch so führen zu lassen wie der Philippus. Und nochmal, auch wenn die Führungen dann vielleicht nicht ganz so spektakulär sind wie das, was der Diakon Philippus erlebt, aber sie sind genauso fantastisch und genauso gut, wenn wir uns denn von Gott führen lassen. Das ist das Zweite. Lassen wir uns führen. Eine dritte Check-up-Frage. Stellen wir die Entscheidungsfrage? Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist jetzt nicht so für die Nicht-Wiedergeborenen, also noch nicht für die Menschen, die nicht auf dem Weg mit Jesus sind, sondern das ist für die Menschen unter uns, die wiedergeboren sind. Also das ist ja auch so bei so einem Evangelisationsabend wie hier, sind ja nicht nur Menschen da, die Jesus noch nicht kennen, die auf nicht im Weg mit ihm sind, sondern es sind natürlich auch Menschen da, die den Heiland kennen, schon zum Teil länger, als ich auf der Welt bin. Halleluja, wunderbar, dass ihr hier seid. Aber euch möchte ich diese Frage stellen, ob ihr denn Entscheidungsfragen stellt, wirklich entscheidende Fragen bei den Menschen, die euch begegnen. Der Philippus stellt hier eine Entscheidungsfrage. Der kommt nicht so um die Ecke und sagt, na, Herr Kämmerer, ganz schön heiß hier in der Wüste. So, die sprechen über das Wetter oder über den Urlaub, ist ja auch so eine Verlegenheitsfrage. Na, wie war es denn in Jerusalem, auch den Tempel gesehen und all diese Dinge? Das fragt er alles nicht. Der kommt mit einer unverschämten Frage, also vom weltlichen Unverschämtheit. Der sagt, verstehst du eigentlich, was du hier liest? Aber das ist die entscheidende Frage. Denn das hat er nicht verstanden. Der liest den Propheten Jesaja und versteht nicht, um wen es hier geht. Das ist übrigens bei allem, wenn man das Alte Testament liest, so sagt es die Bibel, das kann man nur verstehen, wenn man Jesus kennt. Ansonsten ist dir ein Vorhang vor die Augen gehangen, so steht es in 2. Korinther 3. Das ist die Entscheidungsfrage, das ist der Knackpunkt und erklärt ihm, dass hier von Jesus die Rede ist und erklärt ihm das ganze Evangelium vom Alten Testament aus. Übrigens zu Zeiten, als hier Philippus, es gibt ja noch gar kein Neues Testament. Die erste Gemeinde, sage ich immer wieder, die hatten noch keine Evangelien, die hatten auch noch keine Paulusbriefe. Die hatten nur das Alte Testament, aber überall im Alten Testament fanden die Jesus. Das ist ein Können, was vielen von uns heute verloren gegangen ist. Und in manchen Kreisen erlebe ich das immer wieder leider bei Gläubigen so nach dem Motto, ja, das Alte Testament ist ja so halb überwunden, das ist ja nicht mehr so richtig, Wort Gottes halt so nach dem Motto, nix. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, 39 im Alten, 27 im Neuen Testament und die sind alle gleichgültig, sagt Jesus selber, kein Jota ist davon gefallen. Und hier wird, wie gesagt, die Entscheidungsfrage gestellt. Und entscheidende Fragen, Entscheidungsfragen, die werden in der Bibel immer wieder gestellt. Das sind nicht so Banalitäten. Die Männer Gottes und vor allen Dingen Jesus stellt immer wieder entscheidende Fragen, die ins Mark treffen. Als der Lazarus gestorben ist und er kommt zu Martha, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer der lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Glaubst du das? Ja oder nein? Das ist die Entscheidungsfrage. Zu Bartimäus kommt er und sagt nicht zu ihm, oh, das ist aber so furchtbar hier, mit, dass du nicht sehen kannst, sonst irgendwas, und sagt, was willst du denn von mir, dass ich für dich tun kann? Auch so eine Entscheidungsfrage. Oder als Petrus untergeht, da sagt er nicht, ist nicht so schlimm, nein, er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Immer und immer wieder die Fragen, die ins Kern gehen, aber hineintreffen, aber vor allen Dingen immer wieder auch die Entscheidungsfrage. Und das ist leider etwas geworden, wo wir so aus falscher Political Correctness leider uns immer wieder so zurückziehen und die Rückwärtsgänge einlegen. Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten vor Gemeinschaftsleitern und führenden Leuten in Gemeinschaften, also in diesen frommen Zusammenkünften. Und ich sollte über Evangelisation sprechen, was sie denn machen sollten. Und dann sollte so ein ganzer Kreis neu belebt sein. Und da habe ich denen eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Erzählt doch mal, was bei euch so die Initialzündung war. Und dann haben sie sich alle so nacheinander gemeldet und einer am anderen hat erzählt, ja damals ist dann die Tante Erna nach der Sonntagsstunde zu mir gekommen und hat gesagt, hör mal, du bist doch noch nicht im Glauben, Karl. Ja, hat er dann gesagt, ja, und hat mit mir gebetet. Der Nächste erzählt dann, ja, bei ihm war es der Mitschüler halt, bei ihm war es der Lehrer halt, Leute sind gekommen. Da waren wunderbare Geschichten, hätte man am besten ein Buch drüber geschrieben. So, und dann habe ich gefragt, wer von euch hat denn im letzten halben Jahr einen gefragt? Bist du beim Heiland Jesus Christus, ja oder nein? Bist du auf dem Weg mit ihm, ja oder nein? Und dann hat sich keiner gemeldet. Dann habe ich gesagt, so, und wir wollen uns über Evangelisation unterhalten. Wisst ihr, darauf kommt es an, dass Christen, die wissen, dass sie gerettet sind, den Retter sind, haben und anderen einfach darauf aufmerksam machen, dass sie Jesus brauchen. Auch das ist ein altes Erweckungswort. Gerettet sein macht Retter Sinn. Ich habe mir zu Anfang meines Studiums ganz intensiv angeguckt, wie hat das denn funktioniert bei den Erweckungsbewegungen? Es gibt ja so Phasen, wo Gott besonderen Segen schenkt. Oder in den Gebieten, ob das in Wales gewesen ist, ob das in Kanada gewesen ist, ob das im Siegerland war, im Minden-Ravensberger Land, wo große Erweckungsbewegungen waren. Was ist denn da los gewesen? Haben wir die Predigten angeguckt? Entschuldige, habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Die sind bibeltreu, klar, aber das ist ja nicht der große Knaller. Ich habe zu Anfang gedacht, das ist eine besondere biblische Tiefe. War aber nicht. Und dann habe ich mehrere Dinge verstanden, dass jede Erweckungsbewegung eine Bußbewegung ist, dass erst diejenigen, die zu Jesus gehören, in die Buße gegangen sind. Die wollen nicht sagen, wir machen Erweckung, sondern haben erst erkannt, Mensch, ich bin nicht treu genug. Dass jede Erweckungsbewegung eine Gebetsbewegung gewesen ist, dass sie gebetet haben wie die Weltmeister. Aber dass vor allen Dingen eins in jeder Erweckungsbewegung passiert ist, dass die Wiedergeborenen Bergmann zu Bergmann, Landwirt zu Landwirt, Schüler zu Schüler hingegangen sind und gefragt haben, bist du beim Heiland? Leute eingeladen haben zu Veranstaltungen wie diesen und gesagt haben, hey, du musst kommen, du brauchst Jesus, sie genötigt haben, Entscheidungsfragen gestellt. Und das passiert viel zu wenig. Dann möchte ich euch fragen, ihr wiedergeboren seid, wo habt ihr denn in den letzten Monaten einen knallhart mit dieser Frage konfrontiert? Bist du bei Jesus Christus? Weißt du, wo du heute Abend bist, wenn du heute Abend sterben wirst? Ja oder nein? Dass Leute wirklich antworten müssen. Ihr glaubt gar nicht, welcher Segen auf diesen Fragen liegt und wie viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Wir haben vor 3 Jahren, ist es jetzt hier, eine Sache gemacht bei uns in Bremen. The Turning heißt das. Da sind wir rausgegangen, haben 14 Tage missioniert. Nicht Leute zu uns geholt, sondern auf den Marktplatz gegangen, überall, und haben Leute angesprochen. Waren immer zu zweit. Einer hat gebetet, einer hat gefragt und haben die Leute gesagt, hallo, stell mich vor, mein Name ist Olaf Latzel, darf ich mich vorstellen also? Ich bin Pfarrer hier, ich möchte Ihnen 2 Fragen stellen. Von 3 Leuten sind 2 weitergegangen, aber einer stehen geblieben. Erste Frage war dann, wissen Sie, dass Gott einen wunderbaren Plan für Ihr Leben hat und dass er Sie lieb hat? Haben die Antworten gegeben, konnte man darauf antworten. Und dann die 2. Frage war, wissen Sie, wo Sie heute Abend sind, wenn Sie sterben werden? Wildfremde Menschen. Und haben über Jesus mit ihnen gesprochen und haben ihnen auch angeboten, ihr Leben jetzt Jesus zu übergeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als mir ein Mitarbeiter das vorgestellt hat, war ich erst sehr skeptisch, ob das funktioniert. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, durch Gottes große Gnade haben innerhalb von 14 Tagen 600 Leute in Bremen ein Übergabegebet gesprochen. Und zwar auf der Straße von wildfremden Leuten angesprochen. Dann sagen Leute, die sind alle noch keine Christen, das ist alles noch nicht echt. Ich sage, wenn auf der Straße einer das Gebet, was ich euch auch gleich vorlesen werde am Abschluss, mitbetet, so weit gekommen ist, dann hat Gott mal mindestens ihm was ans Herz gelegt. Und wenn dann all die Leute kommen und sagen, und das muss noch gemacht werden, und die sage ich, bitte kritisiere das alles. Aber was hast eigentlich du in den letzten 6 Monaten gemacht? Hast du Leute gefragt? Und wenn du bessere Methodiken hast, um Menschen zu Jesus zu bringen, Halleluja, da bin ich der Erste, der sich freut und bei dir mitmacht halt. Nicht, aber wenn bei dir nichts kommt, bitte, dann gucken. Und das ist wichtig, dass wir die Entscheidungsfrage stellen. Bist du schon bei Jesus? Bist du auf dem Weg? Und ich will euch Mut machen. Kann sein, dass heute Abend keiner nach vorne kommt. Aber ich weiß, dass jeder von euch, die ihr wiedergeboren seid, hier sitzt, einen kennt, der noch nicht beim Heiland ist. Und da möchte ich euch bitten, für den betet ihr in der nächsten Zeit mal ganz intensiv, dass er zum lebendigen Glauben kommt. Und dann geht ihr hin und stellt ihm die Entscheidungsfrage. Und wenn ihr euch nicht traut, face to face, also von Angesicht zu Angesicht das zu machen, dann schreibt ihm eine E-Mail oder einen lieben Brief. Wenn das euer Kind oder euer Enkelkind ist, dann schreibt ihm, Mensch, was für ein tolles Kind du bist, aber eins tut mir sehr leid, du bist noch nicht bei Jesus. Du musst stellt die Entscheidungsfrage, das ist ganz wichtig. Ich habe vor einigen Jahren eine Beerdigung gemacht, da kommt ein gläubiger Bruder zu mir, der hat 3 Kinder, die waren wunderbar, alle nicht beim Herrn, da hat er gesagt, hier, bum, 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 ich weiß auch nicht, mir geben die Leute immer Geld, für jedes Kind 1.000 Euro bei der Beerdigung halt nicht, ich sollte alle 3 nochmal anpredigen, nicht irgendwie so einen biografischen Schmus, knallharte Erweckungspredigt halt. Fantastische Geschichte, ich habe die genau angesprochen namentlich und euer Vater will, dass ihr in der Ewigkeit auch seid, der lag im Sarg daneben halt, er war schon in der Ewigkeit, also der Körper war da. Alle 3 Kinder in der Friedhofshalle das Leben Jesus übergeben. Das kannst du natürlich nicht bei jeder Beerdigung machen, aber das ist für mich natürlich die ganz große Freude. Wenn ein Bruder, der gestorben ist, und dem muss ich mir keine Gedanken machen, der hat es ja geschafft, ne? Zu sagen, wenn der sagt, so soll es sein, habe ich auch zu Beginn der Predigt gesagt, gar kein Thema. Und glaubt mir, da liegt Segen drauf. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr jemanden kennt, der nicht wiedergeboren ist, bitte, dann nehmt ihr das als Auftrag aus diesem Abend mit, stellt die Entscheidungsfrage, genauso wie Philippus das getan hat. Eine 4. Check-up-Frage. Studieren wir in der Schrift? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Die studieren in der Schrift, und das gehört zum Christsein dazu, dass wir in der Schrift, im Wort Gottes studieren. Ich habe das eben schon beim zweiten Punkt gesagt, wie Gott uns führt. Wir müssen in der Schrift studieren. Und auch das wiederhole ich, habe ich hier in Geising bei der letzten Evangelisation schon gesagt. Mindestration des Studiums pro Tag ist ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Drunter geht's nicht. Alles andere ist geistliche Unterversorgung. Das müsst ihr haben. Und dann kommt ihr weiter im Glauben. Wenn ihr weniger macht, so nach dem Motto, Losung und Lehrtext, die reichen mir morgens, und sonntags eine gute Predigt bei euren Pastoren hier und vielleicht einmal irgendwo eine Bibelstunde noch mitgenommen halt, seid ihr geistlich unterernährt. Ihr müsst selber studieren, in der Schrift gucken und nochmal Altes wie Neues Testament. Und da, wo Brüder und Schwestern in der Schrift zu Hause sind, da baut sich dann auch Gemeinde. Wenn wir fragen, warum sieht es denn so schlecht mit unseren Landeskirchen aus? Ja, nun, weil an den Universitäten das Wort Gottes in vielen Bereichen verraten und unterminiert wird. Zum anderen aber, weil in den Gemeinden das Wort Gottes nicht mehr zu Hause ist. Früher war das im Erzgebirge üblich, vor 150 Jahren. Da haben die Väter in den Familien noch im Wort Gottes Andachten gemacht. Die setzten sich hin, haben vorgelesen und kurz was gesagt oder mindestens den Katechismus vorgelesen. Was wird heute gemacht? Heute sitzen alle nur noch an ihren iPods, wo man allerdings auch gute Sachen runterziehen kann. Studieren wir in der Schrift, das ist so wichtig für lebendiges Christsein halt. Und das ist auch wieder keine eigene Idee von mir, wir sind hier im guten lutherischen Land halt, nicht? Confessio Augustana, CA 7, die Bekenntnisschrift. Was macht wahre Kirche aus? Erstens, klare Wortverkündigung, zweite, rechte Sakramentsverkündigung. Bums, das war's. Brauchst du keine Kirche, das kannst du auch in der Eishalle machen, das kannst du in der Waschküche machen halt, du brauchst keinen Dom und du brauchst auch keinen Talar. Diese beiden Dinge sind für Kirche entscheidend. Klare, wahre Wortverkündigung und rechte Sakramentsverwaltung. Dafür braucht es aber das Studium der Schrift halt. Und wenn Kirche das nicht mehr tut, dann wird Kirche zu einer gesellschaftlichen Institution, zu einem diakonischen Betrieb, vielleicht auch zu einer moralischen Instanz, aber dann ist sie nicht mehr Kirche Jesu Christi. Kirche Jesu Christi ist immer, so sagen das die Theologen, Creatura Verbi, ein Produkt des Wortes Gottes. Und sie ist nur so stark, wie sie am Wort Gottes bleibt. Und eure Gemeinde hier in Geising und umzu ist nur so stark, wie ihr am Wort bleibt. Und ihr in eurem Glauben seid nur so stark, wie ihr am Wort bleibt. Das ist bei uns die Kirche, in der ich Dienst tun darf, die Martini-Kirche ist direkt an der Weser. Also von meinem Balkon, der von meinem Dienstzimmer ist, kann ich hier mit so einem Flieger reinwerfen, das sind keine 10 Meter, dann wäre ich in der Weser drin. Und da kann ich immer wieder sehen, wie der Pegel der Weser schwindet. Weil nämlich, wenn die Nordsee Hochsee hat, haben wir auch Hochwasser auf der Weser. Und der schwankt manchmal zwischen 3 Meter. Wenn Tiefstand ist in der Nordsee, dann wird auch die Weser ganz, ganz flach. Und genauso ist es auch im Glauben. So ist es im lebendigen Glauben bei euch. So ist es auch mit jeder Gemeinde und so ist es mit der Kirche. Je stärker die Lehre der Bibel, je mehr Bibel im Mittelpunkt steht, das ist quasi die Nordsee, desto stärker ist der Glaube, desto besser sind die Gemeinden. Und je kleiner das wird, desto geringer wird dann der Glaube in den Gemeinden, desto schwächer sehen die aus und desto geringer wird auch der persönliche Glaube. Und wenn du Glaubensstärkung haben willst, dann geht es ohne Studium der Schrift nicht voran. Das sage ich auch denen, die noch nicht wiedergeboren sind. Wenn die ihr Leben Jesus übergeben wollen, wunderbar, Halleluja, sie zur Wiedergeburt kommen, aber da sind sie kleine Babys, was sie dann brauchen ist Schrift, 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 Wort Gottes halt, nicht? Das ist ganz, ganz wichtig, aber nicht nur der gerade wiedergeborene Mensch, sondern auch wenn einer schon 60 Jahre beim Heiland ist, der braucht das Wort, das Wort, das Wort. Ein fünfter und letzter Check-up-Punkt, sind wir fröhlich? Eine ganze Weile konnte ich diese Geschichte nicht leiden vom Kämmerer aus Äthiopien. Warum? Weil das die Lieblingsgeschichte meiner Tochter war. Und zwar, als sie so 2,5, 3 war, hat meine Frau ihr immer wieder die Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen. Und die schloss dann immer wieder und der Kämmerer ging fröhlich seines Weges. Immer wieder dieses, oh, immer wieder, ich konnte es gar nicht mehr hören. Wenn du das 3, 4, 5 Mal am Tag hörst, immer wieder. Und sie sagt immer, Geschichte vom schwarzen Mann, Geschichte vom schwarzen Mann. Da hat sie immer Geschichte vom Kämmerer aus Morgenland gelesen. Halt, sozusagen. Das war so ein bisschen, aber in Wirklichkeit ist ja was Fantastisches. Nicht? Das ist was ganz Tolles. Die Fröhlichkeit. Ne? Er zog fröhlich seiner Straße. Da hat einer zu Jesus gefunden und ist fröhlich. Ich habe eben am ersten Punkt gesagt, das ist einer der Kennzeichen, dass du auf dem Weg mit dem Heiland bist. Das ist Fröhlichkeit. Deshalb heißt auch das ganze Ding, was wir verkündigen, Euangelion, Evangelium, fröhliche Botschaft, frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft besteht darin, wir sind gerettet. Die frohe Botschaft lautet, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat für meine Schuld bezahlt. Dadurch ist für mich der Weg zum Vater offen und ich habe ewiges Leben. Ich bin gerettet für Zeit und Ewigkeit. Super. Wenn man Rettungsbotschaft richtig verstanden hat, kann man nur fröhlich sein. Ich sage das mal so im weltlichen Bereich. Also wenn ihr eine schwere Krebserkrankung habt und Operation und alles und dann kommt dann immer die Nachuntersuchung und irgendwann kommt die finale Untersuchung und dann sagt der Arzt euch, so wissen Sie was, jetzt sind Sie final geheilt. Wenn du so Chemo und Bestrahlung alles hinter dir hast oder gehst du so aus der Praxis, super, super, kein Krebs mehr, gerettet. Zwar nur für ein paar Jahre, aber man freut sich darüber. Noch banaler, ich komme ja aus Bremen, sondern die Mannschaft aus Bremen stehen momentan am 17. Platz, sieht nicht gut aus. Und das Schlimmste, was uns drohen kann, ist so Relegation gegen Hamburg, dann geht da alles unterhalt. Aber wir müssen damit rechnen, abzusteigen. So eine Stadt wie Werder Bremen, die so eine Fußballtradition hat. Soll es aber tatsächlich passieren, Werder Bremen schafft es auf den 16. Platz und dann gibt es Relegation und die bleiben drin. Da kann ich euch sagen, was bei uns in der Stadt los ist. Weil dann Werder gerettet ist, in Anführungszeichen, da werden sich alle freuen wie die Beknackten. Da ist zwei Tage Party bei uns in der Hansestadt, das ist gar kein Thema. So ist das bei Rettung. Wenn dich Rettung erreicht hat, dann bist du froh. Genauso, wenn du, was weiß ich, Schulden hast und irgendeiner kommt, übernimmt deine Schulden, dass auf einmal die Erbtante aus Amerika zu Besuch kommt, sagt, du musst nicht in Konkurs, ich habe genug Geld, ich bezahle deine Schulden und kriegst noch ein Haus gebaut, alles ist gerettet. Super, freuen wir uns. Aber diese Freude ist nichts gegen die Freude, wenn du verstanden hast, dass Jesus dich gerettet hat. Da kann dir nichts mehr passieren. Es gibt so eine irdische Freude, das sind so die Freuden, die ich eben beschrieben habe. Du bist gesund geworden, du hast viel Geld gemacht oder die Fußballmannschaft bleibt drin. Das ist die Freude am Geschaffenen, an der Schöpfung. Aber diese Freude ist immer nur für einen kleinen Moment. Kommt die nächste Krankheit, kommt die nächste finanzielle Bedrohung oder kommt der nächste Abstieg, dann ist schon wieder alles vergessen. Es geht immer nur eine kurze Zeit. Die irdischen Dinge, die haben eine ganz, ganz kurze Halbwertszeit mit ihrer Freude. Aber das ist eben die Freude an dem Geschaffenen, an der Schöpfung. Es gibt eine Freude, die bleibt. Das ist die Freude über den Schöpfer. Und wenn dieser Schöpfer in dein Leben gekommen ist mit dem Heiligen Geist, dann hast du eine Freude, die immer da ist, in allen Bereichen. Und das ist etwas so Starkes halt, heißt in der Bibel, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist etwas Fantastisches. Kommt der Heilige Geist in dich, so heißt es im Galaterbrief, dann ist die Frucht des Geistes, das, was in dir passiert, Freude. Und das ist ein Kennzeichen für wirkliches Christentum. Freude. Leider erlebe ich das bei vielen Christen, die den Heiland kennen, aber die lassen das Wort Gottes so ein Stück weit ersticken, haben auch nicht mehr genug Bibel, lassen sich nicht von dieser Botschaft der Rettung bestimmen, sondern eben von dem, was in all dieser Welt passiert, mit der Bedrohung der Gesundheit, mit dem rostenden Auto, mit dem Garten, mit dem Loch im Dach und all solchen Dingen halt. Dann hat man gar keine Freude mehr. Nicht an der Schöpfung und an dem Geschaffenen und leider nicht mehr am Schöpfer und dann gehen die mit so einem Mundwinkel durch die Gegend. Aber das ist für unseren Herrn nichts. Wir dürfen fröhlich sein. Auch wenn das Dach ein Loch hat, auch wenn das Auto durchrostet, auch wenn es mit der Gesundheit nicht mehr so läuft. Ja, wir haben doch Jesus. Und wenn Jesus wirklich in deinem Leben ist, dann kannst du nur Freude haben. Übrigens, das ist so eine der schönsten Stellen mit in der Bibel für Pastoren. Der Apostel Paulus skizziert mal im 2. Korintherbrief, was es ausmacht, Pastor, also in seinem Fall Apostel zu sein. Er sagt, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sein wollen, sondern wir sind Gehilfen zu eurer Freude. Das ist eine ganz tolle Definition für einen Pastor. Bei allem, was wir machen müssen und alle Verwaltungsakte und mit der Gemeinde rumärgern. Aber das Primäre ist, Menschen zur Freude zu verhelfen. Dass sie verstanden haben, Jesus ist da, er lebt, Halleluja, alles ist gut, wunderbar. Und da möchte ich dich fragen, der du im Glauben stehst, hast du momentan Freude? Du wirst vielleicht sagen, ja, dogmatisch ist das alles richtig, was der Latzer gesagt hat, aber in Wirklichkeit muss ich, wenn ich den geistlichen Check-up sagen, bei mir sagen, nee, die Freude habe ich nicht. Übrigens, die Freude ist etwas, was Gott uns befiehlt. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch halt nicht. Wir sollen uns freuen. Das ist der Wunsch unseres Vaters im Himmel für unser Leben und er hat alles dafür getan, dass wir uns freuen können, weil er uns ja gerettet hat. Und wenn wir uns dann haben von ihm retten lassen, gefälligst dann, freut euch auch im Herrn. Und wenn ihr euch nicht freuen könnt, dann müsst ihr in die Werkstatt. Jetzt komme ich zu dem Beispiel von ganz zu Anfang zurück, wo ich gesagt habe, ja, meine Autowerkstatt, die kommt hin und die bietet mir das an, diesen Check-up für den Urlaub zu machen. Ist alles kostenlos. Aber wenn dann irgendwas reinhaut, also wenn dann die Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden muss, ein Reifen gewechselt werden muss halt oder wenn, weiß der Kuckuck was, da bei der Klimaanlage, dass die Flüssigkeit ausgetauscht werden muss, dann kostet mich das natürlich was. Und wenn du jetzt festgestellt hast, dass irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist, dann ist das für dich komplett kostenlos. Da kannst du in die Seelsorge gehen. Hier sind Brüder, Schwestern, die kannst du ansprechen. Du musst aber nicht mal einen Menschen ansprechen. Du kannst auch direkt zu Gott gehen. Das ist gar kein Thema. Das ist nur ein Hilfsangebot. Aber bitte, wenn du festgestellt hast, hier ist irgendwas bezüglich meiner Freude, bezüglich meines Schriftstudiums, meines mangelnden Zutrauens, die Entscheidungsfrage nicht in Ordnung, bitte dann setz dich in Bewegung, damit dein Glaube wieder in Ordnung kommt. Vor allen Dingen möchte ich aber die einladen, die beim ersten Punkt gesagt haben, nee, ich bin nicht auf dem Weg mit Jesus. Denen möchte ich sagen, du kannst gleich den Anfang mit diesem Jesus machen. Du kannst dein Leben ihm übergeben. Und dann kannst du Freude in dein Leben hineinbekommen. Freude, die bleibt. Nicht so eine Freude an dem irdischen, vergänglichen, sondern eine ewige Freude, die dir niemand mehr nehmen kann, egal was in dieser Welt passiert. Und wenn du diese Freude haben willst, wenn du auf den Weg mit Jesus kommen willst, dann bist du heute eingeladen, diesen Weg zu gehen. Ich möchte dich gleich einladen, um das Kreuz nach vorne zu kommen, wenn das Übergabelied gesprochen wird, und dann werde ich ein Gebet sprechen, wenn denn Leute nach vorne kommen. Und dieses Gebet, das möchte ich uns vorher vortragen, damit du weißt, was du sprechen wirst. Dieses Gebet lautet: Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich gemacht hast und angenommen hast. Amen. Wir hören das Übergabelied, und wer merkt, dass Jesus ihn ruft, der darf kommen. Er kann nachher auch in die Seelsorge kommen, aber wenn du hörst, dass Jesus dich gerufen hat, dann zögere nicht. Verstock dein Herz nicht, sondern geh dem Ruf Jesu nach.